Cool, dass ihr da seid. Ich bin mega gespannt auf die neue Reihe. Und ich weiß nicht, wer von euch sich an 2013 zurückerinnern kann. Ich weiß, es ist ein bisschen länger her. Aber da begann die sogenannte NSA-Affäre. Der amerikanische Informatiker Edward Snowden hat über einen Journalisten und eine Regisseurin von Dokumentarfilmen geheime Dokumente der amerikanischen Regierung veröffentlicht. Und da ging es unter anderem um die Überwachungspraxis der amerikanischen und der britischen Regierung. Und das fand die amerikanische Regierung nicht so gut und hat ihn natürlich auch gleich verklagt wegen Spionage und Diebstahl von internen Inhalten. Und der Snowden hat es gemacht, weil er gesagt hat, ich kann das System nicht unterstützen. Also er hat gearbeitet in diversen Regierungsorganen. Und vielleicht habt ihr das dann auch mitgekriegt, dass so in einem Bekanntenkreis, wenn ihr telefoniert habt, dass dann so Sprüche kamen wie Hallo auch an die NSA, die zuhört bei mir. Oder ich habe das ab und zu mal gehört. Und man merkt irgendwie, diese Affäre hat Gesellschaft mindestens eine Zeit lang relativ nachhaltig geprägt. Und man mag halten, was man will davon, ob das gut war, was er gemacht hat oder nicht. Was aber spannend ist, ist, dass die Enthüllung von Geheimnissen irgendwie was macht mit uns Menschen, mit der Gesellschaft. Das hat irgendwie einen spannenden Stellenwert und einen großen Einfluss. Viele Leute handeln heutzutage mit Daten, also damit bekommen sie irgendwie ihr Geld. Und ganz oft ist es so, dass viele Firmen auch ihre Firmengeheimnisse geheim halten wollen, logischerweise, sonst wären es ja keine Geheimnisse, weil da eben auch viel Geld mit dranhängt. Also das Offenbaren, das Enthüllen von Geheimnissen hat irgendwie Hochkonjunktur. Und nicht nur bei solchen Sachen wie Regierung oder bei Arbeit, bei Firmengeheimnissen, auch für uns Menschen persönlich. Ja, es gibt viele Leute, die beschäftigen sich mit den Dingen, die hinter den Kulissen dieser Welt ablaufen. Es gibt viele, die beschäftigen sich mit allen möglichen Theorien, was an Geheimnissen und an Geheimbünden in dieser Welt passiert. Wir haben bei den Vorträgen von Michael Kotsch davon gehört. Wer sie noch nicht gehört hat, hört sie nach im Podcast oder auf unserer Homepage. Irgendwie hat das Mysteriöse ganz starken Einfluss auf uns Menschen. Und wir hören gerne diese Dinge, die wir vorher noch nicht verstanden haben, die hinter den Kulissen dieser Welt stattfinden oder scheinbar stattfinden. Und das ist spannend. Ich glaube, dass das in uns Menschen ein Stück weit angelegt ist. Wir lesen in Sprüchen, dass es Gottes Sache ist oder dass es Gottes Ehre ist, eine Sache zu verbergen, aber die Ehre von Königen, eine Sache zu erforschen. Ja, das sagt der weiseste Mann, der je gelebt hat, König Salomo, der sagt, es ist die Ehre Gottes, eine Sache zu verbergen und es ist die Ehre der Könige, sie zu erforschen. Also Gott gibt uns Menschen die Möglichkeit und den Verstand, diese Welt und die Dinge, die wir in dieser Welt nicht verstehen, näher zu ergründen. Deswegen glaube ich, dass das ein Stück weit in uns angelegt ist, dass wir Menschen gerne Dinge erforschen, die wir vorher noch nicht wussten. Die andere Seite von dem Thema Geheimnissen, die finden wir auch in den Sprüchen, und das ist nämlich das, dass wir Menschen nicht immer so gut damit umgehen können, wenn uns Geheimnisse anvertraut werden und dass es uns schwerfällt, die auch für uns zu behalten. Also wenn wir geheime Dinge rausfinden, dann fällt es uns schwer, damit umzugehen, obwohl wir das eigentlich gerne machen. Und wenn wir in die Sprüche lesen und uns anschauen, okay, wie denkt Gott über Menschen, die Geheimnisse weitersagen, grundsätzlich, die ihnen anvertraut wurden, dann ist das nicht so gut, weil das fällt dann unter Verleumdung und Gott macht klar, hey, wenn dir jemand ein Geheimnis anvertraut, und du sagst dieses Geheimnis weiter, dann ist das ein Vertrauensbruch. Ganz spannend, Fakt nebenbei, im Strafgesetzbuch ist es sogar aufgeführt, wenn Jens mir ein Geheimnis erzählt und ich erzähle es jemandem weiter, dann kann ich dafür verklagt werden. Also nur so mal ganz interessant, was man dafür bekommt, weiß ich nicht. Das müsste mal Benny oder Frank fragen, unsere Polizisten. Mega spannend. Ich merke das bei mir selber auch, dass mir das total schwerfällt, Dinge für mich zu behalten. Es fällt mir leichter, also es ist anders geworden, aber an einem Punkt habe ich das zum Beispiel ganz stark gemerkt, in einem Punkt meines Lebens, da war ich bei Jens und Dani, nur so als Beispiel, und zu Besuch, und die beiden waren in ihrer Küche und auf dem Fernsehtisch lag ein Ultraschallbild von einem Bauch, und man muss nur eins und eins zusammenzählen und merkt dann, dass aus eins und eins manchmal ein Baby wird. Und das war dann ziemlich schwierig, oder das war schon eine Herausforderung, das für mich zu behalten, ja, weil man freut sich ja auch irgendwie darüber, aber da habe ich gemerkt, boah, das ist gar nicht so einfach, weil ich wusste ja auch, dass die das wahrscheinlich nicht möchten. Und das war so ein Beispiel, wo man merkt, hey, uns Menschen fällt es wirklich schwer, Dinge für uns zu behalten, wenn wir das sollen, weil wir uns auch gerne mit sowas profilieren. Wem es aber nicht schwer fällt, Geheimnisse für sich zu behalten, das ist der lebendige Gott. Und heute und in den darauffolgenden Wochen und Monaten wollen wir uns mit einem Geheimnis beschäftigen. Und von diesem Geheimnis schreibt Paulus an einer Stelle, ich sage euch nachher, wo das steht, schreibt er folgende Verse: Ihr habt doch wohl von der Aufgabe gehört, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, Verwalter der Gnade Gottes zu sein. Es handelt sich bei dieser Verwaltung oder bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat. Ich habe weiter oben schon kurz davon geschrieben. Beim Lesen könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. Den Menschen früherer Generation hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben, doch jetzt hat er es den von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Paulus spricht von einem Geheimnis, das Gott geheim gehalten hat seit Anbeginn der Zeit und sogar noch darüber hinaus. Also ein Geheimnis, was von aller Ewigkeit her den Menschen verborgen war. Und Gott hat damit gewartet bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, um es dann den Menschen irgendwie zugänglich zu machen. Und wir merken, okay, er hat kein Problem damit, ein Geheimnis für sich zu behalten. Und dieses Geheimnis, das wollen wir uns anschauen. Das größte Geheimnis der Weltgeschichte. Und vielleicht bist du jemand, der so voll der Forschertyp ist und der sagt, hey, ich will Sachen rausfinden, die ich noch nicht weiß und mich interessiert, was hinter den Kulissen dieser Welt abläuft, wie diese Welt funktioniert. Dann bist du genau richtig, weil damit werden wir uns beschäftigen in den nächsten Wochen. Mit dem größten, mit dem geheimsten Geheimnis der Weltgeschichte. Das ist aber ein komisches Geheimnis, denn du kannst auf jeden Kontinent dieser Welt gehen und dort herausfinden, was das Geheimnis ist. Also es ist das größte, geheimste Geheimnis der Weltgeschichte, aber auf jedem Kontinent können die Leute sagen, was dieses Geheimnis ist. Und das liegt daran, dass Gott uns Menschen dieses Geheimnis offenbart hat. Und das, was wir als Offenbarung oder als Enthüllung kennen, das steht in der Bibel, das Wort, was auch für das Buch der Offenbarung im Neuen Testament verwendet wird. Davon kommt das Wort Apokalypse, also das ist ein Wort, was aus dem Griechischen eingedeutscht wurde. Und das bedeutet einfach, dass ich eine Decke wegnehme oder zum Beispiel auch einen, okay, kann man nicht so gut sehen, das ist ein Vorhang, einen Vorhang öffne, um zu sehen, was hinter den Kulissen ist. Und weil wir Menschen mit unseren Möglichkeiten, Dinge zu erforschen, relativ begrenzt sind, deswegen offenbart Gott uns Dinge, die wir nicht wissen. Wir können Dinge erforschen, wir haben naturwissenschaftliche Methoden, aber die greifen eben nur bei materiellen Dingen, ja, also das, was wir greifen können, das, was wir messen können. Und alles darüber hinaus muss Gott uns offenbaren. Er muss die Decke vor unseren Augen wegnehmen, er muss den Vorhang aufziehen und uns zeigen, was hinter den Kulissen des Sichtbaren abläuft. Und darum haben wir die Bibel, unter anderem, weil Gott sich in diesem Buch offenbart und uns zeigt, wie diese Welt funktioniert und was wir nicht sehen. Und ich habe euch hier auch eine Decke mitgebracht und ich enthülle die gleich, aber erstmal lese ich jetzt in Epheser 3, könnt mit aufschlagen, den Vers 6, das, was ich vorher noch weggelassen habe. Und dann seht ihr, was dieses Geheimnis ist, was das geheimste Geheimnis der Weltgeschichte ist und was wir in diesen Wochen entdecken wollen. Und da schreibt dann eben der Apostel Paulus von diesem großen Geheimnis: Die Nichtjuden sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk versprochen hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Ich habe euch nur ein Marmeladenglas mitgebracht. Also das hat gar nicht groß was viel zu sagen, aber es ist jetzt enthüllt und ich weiß nicht, wie ihr über dieses Geheimnis, von dem Paulus schreibt, denkt. Ob das was ist, wo du sagst, okay, das habe ich jetzt gar nicht verstanden, warum, was bedeutet das jetzt? wenn Paulus schreibt, die Nichtjuden sind zusammen mit den Juden Erben. Oder vielleicht sagst du, okay, das ist völlig neu, großartig, das wusste ich nicht, das verändert mein Leben. Oder du sagst, okay, ich bin in christlicher Bettwäsche aufgewachsen und das ist überhaupt nichts Neues für mich. Das kenne ich schon, seit ich 5 bin und laufen kann. Vielleicht ist dieses Geheimnis für dich etwas völlig Profanes wie dieses Marmeladenglas. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass dieses Geheimnis neu für uns groß wird. Und dass wir vielleicht auch zusammen in den nächsten Wochen dafür beten, dass Gott uns dieses Geheimnis in dieser Reihe neu wichtig macht. Dass wir als Menschen, die keine Juden sind, die kein Teil des jüdischen Volkes sind, zusammen mit Menschen aus dem jüdischen Volk Erben sind. Und wir wollen uns heute anschauen, was das bedeutet. Paulus sitzt im Gefängnis, als er diesen Brief schreibt, und er schreibt diesen Brief an eine Gemeinde in Ephesus, eine sehr große Stadt, ja, ganz viel Wusel, Menschen aus vielen verschiedenen Hintergründen, eine reiche Stadt, eine Handelsstadt und durchaus auch Menschen, die so ein bisschen aus dem jüdischen Kontext kamen oder die zumindest Berührungspunkte damit hatten, aber eben auch ganz viele Menschen, die nicht aus dem jüdischen Kontext kamen. Und Paulus schreibt dieser Gemeinde eben von diesem Geheimnis. Warum ist es neu, was er ihnen schreibt? Im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, war das so, dass Gott sich ein Volk ausgesucht hat und diesem Volk die Möglichkeit geben wollte, ihn kennenzulernen, intime Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das Problem war nämlich, dass die ersten Menschen, Adam und Eva, sich schon dafür entschieden haben, gegen Gott zu rebellieren und das, was er sagt, was für sie gut ist, nicht darauf zu hören, sondern ihr eigenes Ding zu drehen. Sie wollten selber Gott über ihr Leben sein. Und Gott nimmt sich dann diesen Plan vor und möchte mit diesem Volk Israel einfach die Möglichkeit geben, dass Menschen wieder mit ihm in Beziehung kommen. Und er hat das so gemacht, dass er dem Volk Israel, dass er sie befreit aus der Sklaverei. Also sie waren in Ägypten, in einem fremden Volk und wurden dort unterdrückt. Und Gott befreit sie aus diesem Volk. Also er nimmt sich ein Volk aus allen anderen Völkern und sagt zu diesem Volk, ihr sollt mein Volk sein und ich sage euch, was gut ist, wie ihr leben könnt, sodass es mir gefällt und wie wir Beziehungen miteinander haben können. Und dieses Volk, das führt Gott dann durch ein Meer, also er teilt dann das Meer und lässt das Volk da durchziehen und das ist dann später ein Bild für die Taufe, die wiederum zeigt, dass Menschen Teil von Gottes Volk sein können. Ja, also alle, die durch dieses Meer gezogen sind, die waren dann praktisch als Teil vom Volk Israel eben Gottes Volk. Und Gott hat diesem Volk versprochen, wenn ihr diese Gebote, also das, was ich euch sage, wenn ihr das haltet und wenn ihr meinen Willen tut, wenn ihr mir vertraut, dann werde ich euch segnen. Euer irdisches Leben wird gesegnet sein, ihr werdet genügend Ernte bekommen, ihr werdet Frieden haben mit den Völkern um euch herum. Wenn es Krieg gibt, wenn sie euch angreifen, dann werde ich für euch kämpfen und ihr werdet sie besiegen. Ihr werdet Frieden haben untereinander und ihr werdet inneren Frieden haben. Ihr werdet erfüllt sein durch den Frieden, den ihr mit mir habt. Und Gott gibt diesem Volk eben dann diese Möglichkeit, ihr könnt mir gehorchen und wir können Beziehung haben. Das Problem ist, das hat nicht funktioniert. Und die Juden, die haben das versucht und das ganze Volk hat versucht, diese Gebote zu halten und sie sind immer wieder gescheitert, weil dasselbe Problem, dieselbe Rebellion, die bei Adam und Eva schon im Herzen war, war auch bei ihnen im Herzen. Das zweite Problem war, dass Menschen aus anderen Ländern, dass die nur schwer die Möglichkeit hatten, Teil von diesem Gottesvolk zu werden. Also es gab irgendwie die Möglichkeit, Gott hat gesagt, wenn ein Fremder bei euch wohnt, der sei irgendwie wie einer von euch, weil auch ihr wart ja mal Fremde, ihr wart letztendlich ja Migranten in Ägypten und deswegen sollt ihr auch euch gut verhalten gegenüber Leuten, die aus anderen Ländern kommen und bei euch wohnen. Und trotzdem war es irgendwie doch nie so richtig möglich, ein echter Teil von diesem Volk zu sein. Da gab es diese Grenze. Dieses Volk war eben Gottes Volk. Für dieses Volk galten die Versprechen Gottes und für alle anderen war das ein bisschen schwierig. Wie gesagt, nur Ausnahmefälle konnten Gott eben über dieses Volk kennenlernen. Und Paulus macht klar, es gibt jetzt etwas Neues. Für euch, die ihr keine Juden wart, für euch, für die gilt, was er dann in Kapitel 2 schon vorher schreibt, Ihr wart damals von Christus getrennt, vom Bürgerrecht Israels ausgeschlossen. Ihr standet den Bündnissen und den damit verbundenen Versprechen als Fremde gegenüber. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Und diesen Menschen, zu denen auch wir gehören, denen sagt Gott jetzt: Doch jetzt seid ihr, die ihr damals Fernstehende wart, durch die Verbindung mit Jesus Christus und durch sein Blut zu Nahestehenden geworden. Denn er selbst ist unser Friede, er, der aus beiden, Fernen und Nahen, eine Einheit gemacht und durch sein körperliches Sterben die Mauer der Feindschaft niedergebrochen hat. Paulus macht klar, es gilt jetzt etwas Neues. Sowohl die Juden, also die das Gesetz hatten, die wussten, was Gott gefällt und wie Gott ist, als auch die Nichtjuden, die kein Gesetz hatten, also die aber ein Gewissen hatten und die auch genau wussten, wir wissen das ja auch, dass manche Dinge einfach falsch sind und wir machen sie trotzdem. Beide Gruppen von Menschen waren schuldig vor Gott. Beide Gruppen von Menschen waren erfüllt von dieser Rebellion und Gott schafft eine Möglichkeit für beide Gruppen von Menschen, zu seinem Volk zu werden. Er macht ein Volk aus Juden und aus uns, die wir keine Juden sind, die nicht zum jüdischen Volk gehören. Nämlich indem wir das erkennen, dass wir Vergebung brauchen vor dem lebendigen Gott, dass wir ein neues Herz brauchen, was nicht rebellisch gegen ihn ist und dass wir dieses Herz, dass wir diese Vergebung bekommen durch Jesus Christus, von dem Paulus schreibt, dass wir durch die Verbindung mit ihm und durch sein Blut Frieden mit Gott bekommen können. Also wer darauf sein Vertrauen setzt, der kann Teil von Gottes Volk sein, der kann Teil von Gottes Familie sein. Egal aus welchem Hintergrund du kommst, egal woher du kommst, was deine Vergangenheit ist, wer umkehrt, auf Christus vertraut und auf sein Werk am Kreuz, der kann Teil von Gottes Familie werden. Paulus schreibt, durch ihn, durch Christus haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Und ich weiß nicht, wie du über dieses Volk, diese Familie Gottes denkst. Ob du sagst, boah, mir fällt es leicht, diese Familie oder das wertzuschätzen bei Menschen, die ich gern habe, die so denken wie ich, die so sind wie ich, die vielleicht aus einem ähnlichen Kontext kommen, ja, die mehr so die Theoretiker sind oder die, keine Ahnung, gebildet sind oder eher die nicht so geschwollen reden, sondern eher so die Praktiker sind. Ich weiß nicht, wie du über dieses Volk, über diese Familie denkst. Gott liebt dieses Volk. Er hat seinen Sohn für sie gegeben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns hinterfragen, was für einen Blick haben wir auf dieses Volk Gottes? Ist es für uns ein Privileg oder eine Last, Teil davon zu sein? Gott möchte unseren Blick neu prägen. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Fokus vom Epheserbrief ist. Unseren Blick auf diese Berufung, Teil von Gottes Volk zu sein, neu zu prägen. Das ist vielleicht der große Gedanke, der sich durchzieht durch diesen Brief und durch diese Reihe. Christen sind Teil des größten Geheimnisses der Weltgeschichte und dürfen dieser Berufung entsprechend leben. Christen sind Teil des größten Geheimnisses der Weltgeschichte und dürfen dieser Berufung entsprechend leben. Ich möchte drei Bilder aufgreifen, wie Gott seine Gemeinde sieht und wie er auch uns beruft, auf seine Gemeinde zu schauen. Und das sind drei Bilder, wir werden noch weiter darauf eingehen, wenn wir dann die entsprechenden Bibelarbeiten haben. Das erste ist der Körper. Und der Körper, den benutzt Paulus auch in unserem Text zum Beispiel, ne? Gott fasst Menschen zusammen zu einem Leib, zu einem Körper. Und Gott macht damit klar, dass seine Gemeinde sehr unterschiedlich ist. Dass da Menschen sind, die ganz unterschiedlich sind, die aus verschiedenen Hintergründen kommen, die aber auch verschiedene Begabung haben. Und Gott macht klar, dass jeder Teil an diesem Körper wichtig ist. Also selbst die Menschen, die vielleicht nach menschlichen Maßstäben irgendwie nicht so groß oder als nicht so wichtig angesehen werden, weil sie irgendwie in den Augen der Welt nicht so reich sind oder nicht so begabt sind, gerade diese Teile von dem Körper, die sind Gott wichtig und die liebt er und denen möchte er Ehre geben. Das ist wichtig, dass wir genau dieses gleiche Bild haben von seiner Gemeinde. Gemeinde ist sehr unterschiedlich. Ja, ich bin ganz anders als ihr alle. Und trotzdem sind Gott alle Teile dieses Körpers wichtig. Das zweite Bild, was Paulus verwendet, um seine Gemeinde, um Christi Gemeinde zu beschreiben, ist der Tempel. Der Tempel war der Ort, wo die Juden im Alten Testament Gott begegnen konnten. Der Ort, wo dort in der Mitte, also in diesem großen Gebäude, was da stand, in einem Raum Gott gegenwärtig war. Und einmal im Jahr durfte da ein Hohepriester reingehen und das war der Moment, wo wirklich Menschen Gott irgendwie relativ direkt begegnen konnten. Und Paulus macht klar, hey, die Gemeinde, das Volk Gottes, die Familie Gottes ist jetzt der Ort, wo Menschen Gott begegnen können. Paulus schreibt an anderer Stelle, das Geheimnis der Herrlichkeit Gottes ist Christus in dir. Also, dass Christus in uns Wohnung nimmt, wenn wir auf ihn vertrauen, wenn wir ein Teil von dieser Familie geworden sind, das ist der Kern dieses Geheimnisses. Menschen können durch die Gemeinde, durch jeden, der Teil dieser Gemeinde ist, Gott begegnen, weil Gott in uns wohnt. Und das ist völlig neu, das gab es noch nie. Ja, das gibt es erst seit 2000 Jahren, seitdem Christus dann eben als Mensch auf diese Welt gekommen ist und gestorben ist für uns. Aber vorher gab es das nicht, dass Gott in Menschen wohnt. Das ist für die Leser dieses Briefes also etwas völlig Neues. Gemeinde ist dazu berufen, dass Menschen Gott begegnen können. Das dritte Bild, was in dem Brief verwendet wird für die Gemeinde, ist die Braut beziehungsweise das Ehepaar oder genauer gesagt die Ehefrau. Und Gott macht klar, diese Gemeinde, ja, die ja so unperfekt ist. Wir sind alle unperfekt, spätestens wenn du in die Gemeinde kommst, ist sie unperfekt. Spätestens wenn ich in die Gemeinde komme, ist sie unperfekt. Und Gott macht klar, für diese Gemeinde habe ich meinen Sohn gegeben. Das ist das, was mir wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. Und das ist das, was Gott liebt. Gott liebt seine Gemeinde trotz ihrer Fehler und trotz ihrer Unperfektheit. Und wir haben die Berufung, genauso auf Gottes Gemeinde zu gucken. Sie so zu lieben, trotz ihrer Unperfektheit. Und ich wünsche mir, dass diese Bilder oder diese Wahrheit über Gemeinde neu wichtig wird in dieser Reihe. Wenn du sagst, das habe ich nicht und ich habe diesen Blick nicht, ich habe diese Liebe nicht für Menschen, die zwar an Christus glauben und ihm irgendwie folgen wollen, aber die so anders sind als ich und die vielleicht auch ganz andere Ansichten haben oder ganz andere Typen sind, wie kann diese Veränderung passieren? Und da als letzter Gedanke, als Einleitung in diesen Brief, ein kurzer Überblick über den Aufbau. Paulus schreibt in dem dritten Kapitel, wo wir gerade waren, schreibt etwas, warum er diesen Brief überhaupt schreibt. Das ist eine Rückblende, das haben wir gerade gelesen, das steht in der Mitte. Und Paulus lobt nach dieser Einleitung, lobt Gott für das, was er getan hat, dass er durch die Gemeinde der ganzen unsichtbaren Welt seine Weisheit zeigt. Also durch die Gemeinde sieht die ganze unsichtbare Welt alles das, was wir gar nicht wahrnehmen und alle Geschöpfe, alle Mächte in der unsichtbaren Welt sehen Gottes Weisheit. Und Paulus lobt Gott dafür und dieser Abschnitt, dieser Einschub teilt zwei Bereiche. Und die ersten beiden Kapitel, das sieht man dann auch an den Schlüsselwörtern, die Paulus eben relativ häufig verwendet. Da geht es ganz viel um den Stand, um die Identität in Christus und um den Stand in Christus. Also Paulus beginnt damit, wenn du Teil von Gottes Familie geworden bist, wer bist du dann? Gott verändert deine Identität und macht dich vom Feind zum Sohn. Indem Gott deine Identität ändert, ändert er auch deinen Stand. Weil du Sohn bist, bist du Erbe. Und dein Vater im Himmel wird dir ein himmlisches Reich vererben, wenn du zu ihm kommst und wenn er sein Reich auf dieser Erde aufrichtet. Gott verändert durch den Glauben an Christus deine Identität und er verändert deinen Stand. dann kommt dieser Einschub und danach beschäftigt sich Paulus, das beginnt dann mit einem Vers, wandelt nun würdig eurer Berufung. Das ist so der Schlüsselvers, der zeigt, okay, jetzt kommt der nächste Teil. Dann beschäftigt sich Paulus erst damit, was hat das für Auswirkungen auf unser Leben jetzt? Und das sieht man auch wieder an den Schlüsselwörtern, ganz spannend. Ich freue mich schon drauf, wenn wir das wiederentdecken. Und dann beginnt Paulus, wie muss unser Leben aussehen, wenn wir diese Berufung, wenn wir diese Identität und dieser Stand, wenn wir das Leben wollen, das, was uns Gott geschenkt hat. Wie muss denn unser Leben aussehen, was für ein Lebensstil lebt eigentlich Gottes geheiligtes Volk, Gottes Gemeinde? Und diese Reihenfolge, dass Gott zuerst deine Identität ändert, dann ändert er deinen Stand, dann ändert er deinen Charakter und dann ändert er dein Verhalten. Diese Reihenfolge, die wir im Brief total wie einen roten Faden durchgezogen sehen, die ist die Grundlage für einen veränderten Blick auf Gemeinde und für eine veränderte Liebe zu anderen Menschen und auch zu anderen Christen. Wenn du dein Verhalten verändern willst und du möchtest anders leben, du möchtest irgendwie ein gutes Leben leben, aber Gott hat dir keine neue Identität gegeben und damit auch keinen neuen Stand und keinen neuen Charakter, dann wird dein geistliches Leben, dann wird dein christliches Leben zu einem Krampf, weil du aus eigener Kraft ein Leben leben willst, wozu du gar nicht in der Lage bist. Ja, wir können oberflächlich unser Verhalten ändern und wir können irgendwie gute Dinge tun und es gibt sicherlich auch Menschen, die viele gute Sachen tun, aber eine nachhaltige Veränderung des ganzen Wesens und eine nachhaltige Veränderung meines Verhaltens, auch in schweren Situationen, auch in Situationen, wo wir an unsere Grenzen kommen, das kann nur passieren, wenn Gott uns eine neue Identität und ein neues Herz gibt. Und das möchte ich euch mitgeben, vielleicht als Gedanke zum Einstieg in diese Themenreihe. Das wollen wir rausfinden. Was ist unsere neue Identität? Und wie sieht ein Leben aus der Kraft Gottes, das dieser Identität entspricht? Und ich wünsche mir, dass wir das zusammen als Gemeinde entdecken und dass wir neu darüber staunen, wie groß dieses Geheimnis ist, das Gott uns offenbart, nicht weil wir da uns so doll für angestrengt haben, sondern weil er diesem Paulus aufs Herz gelegt hat, nach Europa zu gehen und diese gute Botschaft weiterzusagen. Christen sind Teil des größten Geheimnisses der Weltgeschichte und dürfen dieser Berufung entsprechend leben. Lebe in deiner Berufung. Ich bete, die Musiker können nach vorne kommen und danach wollen wir eine Lobpreiszeit haben und Gott dafür loben, für das, was er ist und das, was er für uns getan hat. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns, die wir eigentlich gar nicht nach dir gesucht haben, dass du uns dieses Privileg gibst, Teil von deiner Familie zu werden, wenn wir dir vertrauen, Herr Jesus, und dass du uns die Möglichkeit gibst, deine Kinder zu werden und dass wir rausfinden dürfen, was es bedeutet und dass wir in den nächsten Wochen uns mit deinem Wort beschäftigen dürfen und dass es dir wichtig ist, dass wir auch wissen, ja, wie du bist und was unsere Berufung ist. Und ich wünsche mir, dass du jedem von uns das zeigst, was es bedeutet, als Teil deines Volkes, als Teil deiner Familie zu leben, dein Kind zu sein und wie wir in dieser Berufung unterwegs sein dürfen. Und ich danke dir einfach, dass du Gebet erhörst und dass du das machen kannst. Amen.